Herzlich willkommen, auch von meiner Seite. Ich denke, ihr könnt mich gut verstehen. Ich brauche in diesem kleinen Raum hier kein Mikro, oder? Ich werde bestimmt noch ein bisschen lauter, wenn ich erstmal in Fahrt komme. Also herzlich willkommen. Also das steht für mich fest. Dies ist für mich bisher das wichtigste Seminar, das ich jemals in der Schweiz hatte. Merkwürdigerweise auch das offensichtlich am wenigsten besuchteste. Aber das hängt vielleicht mit unserem Thema zusammen und ihr werdet dann schon sehen, das, was wir hier hören aus dem Wort Gottes, das ist alles andere als das, was heutzutage Mainstream ist. Aber morgen wird es Mainstream sein. Morgen wird das, was wir heute hören, was wenige glauben und wenige hören wollen, das wird morgen Mainstream sein. Das wird morgen das sein, was hingegebene, geisterfüllte, bibelgläubige Christsein ausmachen wird. So, wir werden eine gute Zeit haben. Ein paar Vorbemerkungen noch, bevor ich jetzt loslege. Wir werden 5 Einheiten haben, heute eine, morgen 3 und am Sonntagmorgen nochmal eine. Die werden auch alle aufgenommen auf Video. Darum würde ich euch bitten, dass wenn ihr, die Schusslinie ist eigentlich schon ganz gut irgendwie, nicht durchs Bild, nein, du sitzt gut und bist nicht im Bild und ganz locker alles. Es wird auch vielleicht schon, schätze ich mal, eine Woche später diese Botschaften, diese 5 Botschaften als Audio geben auf unserer Website lehrdatenbank.de. Da findet ihr das dann. Und es wird ein Konzept geben, weil ich sicherlich nicht alles abdecken werde, was in meinem Konzept drinsteht. Und besonders nachher im 4. Teil gibt es sehr viel Information und wichtige Dinge, die viele Christen überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Und deswegen sind sie auch so verwirrt. Und die sind aber wichtig, dass wir die wissen. Und das kannst du alles gar nicht mitschreiben, brauchst du auch nicht. Also da gibt es ein Konzept dann, das könnt ihr hinterher bei Hand in Hand anfordern. Oder ich kann es auch dem Patrick schicken. Wenn ihr seine E-Mail-Adresse habt, dann kann er das vielleicht auch verschicken. Oder deine Kinder. Ja, ja, besser. Ja. Und morgen Nachmittag werden wir auch, wenn ihr das möchtet, auch eine Zeit haben für Fragen und Antworten. Also es gibt erst am Nachmittag ein Teaching und da werden wir ja keine Anbetung haben, da haben wir dann sehr viel Zeit. Und nach dem Teaching, dann gibt es noch Zeit für Fragen. Hauptsächlich natürlich, was jetzt diese Thematik hier angeht, aber auch darüber hinaus, weil ihr werdet sehen, das wird viele aktuelle Bereiche des Christenlebens irgendwie ansprechen. Und da gibt es sicherlich so manche Fragen und dafür stehe ich auch zur Verfügung. Und wenn der Herr Gnade schenkt, dann gibt es auch Antworten. Super. Teil 1. Eine Vorbemerkung muss ich noch machen. Ich bin kein Prophet. Ich denke, das ist wohl den meisten, die meinen Dienst kennen, klar. Und ich werde hier keine Offenbarungen geben. Der Titel heißt, was der Geist der Gemeinde von heute sagt. Aber es werden keine Privatoffenbarungen sein, die ich bekommen habe, sondern es wird einfach das Wort Gottes sein, das, was geschrieben ist, was die letzte Zeit betrifft. Und wir müssen informiert sein über das, weil die Bibel einen Großteil ihres Textes benutzt, um zu reden über die letzte Zeit vor der Wiederkunft Jesu und was das mit uns zu tun hat, was das für uns bedeutet, wie wir uns darauf einstellen sollen und so weiter. Ja, wer Ohren hat, der soll hören. Das heißt also, man kann Ohren haben und man hört trotzdem nicht. Und Jesus sagt, hey, wenn du schon Ohren hast, benutze sie. Höre, was der Geist der Gemeinde zu sagen hat. Natürlich, wir wissen alle, das ist eine Phrase, die kommt aus den Sendschreiben, aus den einzigen Originaltexten oder Briefen, die wir von Jesus haben. Und die sind sehr, sehr, sehr wichtig. Und jede Gemeinde bekommt diese Aufforderung, wer Ohren hat, der soll hören. Und deswegen glaube ich, dass auch heute jede Gemeinde das hören soll und hören muss. Und so wie es aussieht im Moment, wird es einen Zeitpunkt geben, wo viele sich wünschen werden, sie hätten zugehört und sie hätten aufgepasst und sie hätten sich dem zugeneigt, was der Heilige Geist der Gemeinde sagt. Weil diese Rede des Heiligen Geistes erfordert Konsequenzen, erfordert Handlungen, Entscheidungen. Und da gibt es eine Zweiteilung, da gibt es eine Zeit der Vorbereitung und dann gibt es eine Zeit der Krise. Und die Zeit der Krise ist nicht die Zeit der Vorbereitung, die ist davor. Und die Bibel macht es sehr, sehr deutlich, dass es ein zu spät geben kann. Dass es ein zu spät geben kann. Und deswegen, wer Ohren hat, der soll hören, was der Geist heute sagt und darauf reagieren und überlegen, was sind die Konsequenzen, welche Schlussfolgerungen ziehe ich aus dem. Und ich denke, der Hauptgewinn aus diesem Seminar wird sein, wenn wir hinterher zu Hause überlegen, was habe ich gehört und was bedeutet das für mich und wie gehe ich damit um? Was hat das mit meinem Leben zu tun? Welche Konsequenzen hätte das, wenn ich das ernst nehme? Wir wollen das ernst nehmen, was der Herr in seinem Wort sagt. So diese Sendschreiben, wir werden die nicht alle durchgehen, aber wenn wir die in der Summe betrachten, sie offenbaren das Herz von Jesus. Sie offenbaren die Liebe, die Jesus zu seiner Braut hat. Und diese Liebe, die er dort beschreibt und ausdrückt, ist an wichtigen Stellen sehr, sehr anders, als wir uns Liebe vorstellen. Und deswegen brauchen wir den Bibeltext, wir brauchen das Wort Gottes, um unsere Gedanken zu erneuern und in Anpassung zu bringen an Gott und zu verstehen, wie versteht er denn Liebe? Wir können nicht von unserem Liebesverständnis ausgehen. Wir sind gehirngewaschen von dieser Welt, von Hollywood und von allen möglichen Einflüssen. Und wir haben keine Ahnung, wie ist Gott und was ist die Liebe und wie sieht die Liebe Gottes aus. Und weil viele nicht das Buch ernst nehmen, sondern einfach das irgendwie erzählen oder weitergeben, was sie so gerne hören wollen. Deswegen, wenn sie dann von Dingen hören, die in der Schrift sind, wie die Liebe beschrieben wird, sind total schockiert und sagen, das kann doch gar nicht sein. Ja? Nehmen wir mal ein Beispiel. Jesus ist ein Kriegsmann, er ist ein Kämpfer. Er ist ein Kämpfer für Wahrheit und Gerechtigkeit. Wenn er wiederkommt, was sagt die Bibel? Er wird Krieg führen. Unser Jesus wird Krieg führen in Gerechtigkeit und er wird gewinnen. Und was ist das Kriegsziel? Ein neuer Himmel, eine neue Erde, in welcher Gerechtigkeit wohnt. Und je mehr wir Gott kennenlernen und mit dem Heiligen Geist zusammen die Nachrichten anschauen, umso stärker wird dieses Verlangen, lass Gerechtigkeit auf diese Erde kommen. Weil das Ungerechtigkeit nimmt so entsetzlich zu und damit auch das Leid. Und wie tröstlich ist das zu wissen, es wird ein solcher Tag kommen, wo so eine Proklamation gemacht wird, wie es am Ende des Buches ist, in Kapitel 21 Offenbarung. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Es wird einen historischen Tag geben, das Datum kennt Gott schon. Und da wird das mit lauter Stimme für die gesamte Menschheit, die die Endzeitgerichte überlebt haben, proklamiert werden. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Was für ein Trost, die Ungerechtigkeit wird eines Tages zu Ende kommen. Das Leid, das Schmerz, die Unterdrückung, die Manipulation, die Einschüchterung, all die Bosheit, die wir so im Kleinen und im Großen sehen, in den Familien, zwischen den Gemeinden, in den Gemeinden, zwischen den Nationen, all das wird zu Ende kommen. Lass uns bloß nicht denken, das ist das normale Leben. das ist nicht das normale Leben. Das normale Leben beginnt, wenn dieser Tag kommt, wo diese Proklamation gemacht wird. Es ist fertig mit Schmerzen, es ist fertig mit Leid, mit Unterdrückung und Sklaverei und all diesen furchtbaren Dingen, von denen wir immer wieder hören müssen. Oh, Halleluja. So, dafür kämpft Jesus. Und er kämpft nicht nur, er siegt. Das wird tatsächlich geschehen. Aber seine Liebe führt ihn auch dazu, dass er sogar bereit ist, wenn es sein muss, aus Liebe gegen seine eigene Gemeinde zu kämpfen. Was viele Christen sich nicht vorstellen können, dass Jesus gegen eine Gemeinde kämpft. Aber wenn du die Sendschreiben schon mal studiert hast, dann weißt du, er sagt, wenn das nicht aufhört, dann komme ich und führe Krieg mit euch. Und welche Chance hat eine Gemeinde, wenn Jesus gegen sie Krieg führt? So, das müssen wir integrieren in unser Gottesbild und nicht sagen, nee, das kann nicht sein. Das ist nicht Liebe, das finde ich nicht gut. Ob du das gut findest oder nicht, Gott richtet sich nicht nach unserem Geschmack. Er ist die Liebe. Und sein Wort erklärt uns, was die Liebe ist und wie die Liebe aussieht. Und er kann durchaus aus Liebe, weil er uns zurechtbringen will. Ja, was ist das Ziel der Sendschreiben? Die Gemeinden auszustatten, vorzubereiten und fit zu machen für die Dinge, die danach kommen. In den nächsten Kapiteln danach, den Kapitel 3, die beschrieben sind in Offenbarung. Und das Ziel der Sendschreiben ist, die Gemeinden fit zu machen für die letzte Schlacht, für diesen Kampf. Und der Kampf wird gehen, bis Jesus wiederkommt. So lange wird der Kampf gehen. Und ich hoffe, du hast schon deine Bibel studiert und der Traum von Pritip, wenn es hier dicke wird, dann holt er uns raus. Den hast du schon zerstört und hast gesehen, was die Bibel sagt. Und bist motiviert, dich vorzubereiten. So, Jesus kann, wenn es sein muss, aus lauter Liebe, nicht aus Ärger, nicht aus Frustration, nicht aus Enttäuschung, sondern mit einem Ziel der Veränderung, der Verbesserung, der Ausstattung, des Fitmachens, kann er auch gegen seine eigenen Leute kämpfen. Jesaja 63, sie haben meinem Heiligen Geist widerstrebt. Da wandelte er sich ihnen zum Feind und er selbst kämpfte gegen sie. Passt das in dein Gottesbild, dass Gott gegen sein eigenes Volk kämpft? Nicht, um es zu zerstören, um es zu läutern, um es aufzuwecken, um zu sagen, das ist der falsche Weg. Und das ist das Herz, das wir sehen von Jesus in diesen Briefen an die Gemeinde. Da ist der Eifer Gottes, der Eifer des Vaters für die Gemeinde, weil er seinem Sohn als Lohn für Golgatha, für dieses unglaubliche Opfer ein Geschenk machen wird, eine Braut machen wird. Der Vater bereitet eine Braut für den Sohn. Eins der letzten Gleichnisse von Jesus ist, ein König wollte für seinen Sohn eine Hochzeit machen. Darum geht es im Evangelium. Ein König will eine Hochzeit machen für seinen Sohn. Und diese Braut muss sich vorbereiten. Und sie wird vorbereitet, indem sie hört auf die Stimme des Bräutigams und reagiert. So, das ist der Eifer des Vaters, dem Sohn diese herrliche, makellose, schöne Braut zu geben, über die er sich wirklich freuen kann. Und dieser Eifer Gottes, und das ist ein riesiges Wunder, dieser Eifer Gottes, der nahm Platz im Herzen von Paulus. Und das war der Motor seines Dienstes. Nicht, ich will einen großen Gemeindeverband machen und der soll möglichst größer sein als der von Petrus oder irgend so ein Schwachsinn. Sein Ziel war, für den König, für den Bräutigam, eine wunderbare Braut. Hör mal, was er dort sagt, 2. Korinther Kapitel 11. Ich eifere um euch mit Gottes Eifer. Verstehen wir, was das für ein Wunder ist? Ein Sünder, ein Feind Gottes ist nicht nur gerettet, ist nicht nur dem Teufel von der Schippe gesprungen und kommt jetzt irgendwie so durch Gottes Gnade in den Himmel, sondern er ist transformiert. Und das, was in Gott lebt, der Eifer für Gottes Gemeinde, nahm jetzt Wohnung in einem sündigen Menschen, der nicht mehr sündig war, sondern der jetzt ein Heiliger war. Und das war der Motor Gottes Eifer wohnt in ihm. Und lass uns doch bloß nicht sagen, ja, das war Paulus, der große Apostel, der hat ja 2/3 des Neuen Testamentes geschrieben, deswegen ja kein Wunder, dass Gott ihm diese Gnade geschenkt hat. Nein, nein. Titus, der sicherlich ein anderes Kaliber hatte als Paulus, was sagt das Wort Gottes? Gott hat Titus den Eifer ins Herz gegeben. Titus war nahe dran an Paulus, der Eifer war in Paulus, der Eifer ging von Paulus auf Titus. Was lerne ich daraus? Ich suche mir Menschen, die brennen. Ich suche mir Menschen, die Jesus entschiedener nachfolgen als ich, von denen ich lernen kann, von denen ich überführt werden kann, durch ihr Sein, durch ihr Charakter, durch ihre Art und Weise, wie sie leben, weil ich vorwärts kommen will. Und ich habe die Erwartung, wenn ich nah genug an diese Leute bin, das, was die haben, kommt auch in mein Herz. Gott hat dem Titus Eifer ins Herz gegeben und er kann es auch mit mir machen und er kann es mit dir machen. Und das ist der Motor, weil der Eifer Gottes brennt ja nicht aus. Das hört ja nicht irgendwann auf. Gott sagt nicht irgendwann, ich habe jetzt Jahrtausende geeifert, mein Ziel ist immer noch nicht erreicht. Ich glaube, ich wende mich anderen Zielen zu. Gott gibt niemals auf. Egal wie schlimm es aussieht, egal wie hoffnungslos die Situation aussieht. Und diese Gesinnung brauchen wir auch. Weil das, was kommen wird auf die Gemeinde, wird sehr, sehr hoffnungslos aussehen. Und wenn wir da nicht über die aktuelle Situation hinausschauen, wenn wir das Wort nicht in uns haben, wenn wir nicht wissen, was sein Plan ist und wenn wir nicht wissen, sein Plan wird sich erfüllen, können wir in große Entmutigung kommen, in Verzweiflung kommen. Wir können Anschluss nehmen an Gott, können beleidigt sein, weil er das nicht zu dem Zeitpunkt macht, wie wir uns das gerne gewünscht haben. Aber wenn dieser Eifer in uns wohnt, dann werden wir bis zum letzten Tag, bis zu unserem letzten Atemzug Kämpfer sein für Gottes Wort, für Gottes Ziele, für die Gerechtigkeit, für die er kämpft. Oh, wunderbar. Was für eine Aussage. Gott hat dem Paulus diesen Eifer gegeben und in diesem Eifer ging er voran. Und dann sagt er, der beschreibt dann, was macht dieser Eifer? Wohin führt der Eifer? Was ist das Ziel? Ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen. Das ist eine interessante Verdopplung, weil per Definition ist eine Jungfrau keusch. Aber jetzt wird es nochmal als Adjektiv vorgestellt. Eine keusche Jungfrau. Also das betont diese Reinheit, diese Hingabe an den Herrn, dieses Herz für ihn. Gott bereitet seinem Sohn eine Braut und die wird seiner würdig sein. Und er wird nicht sagen eines Tages, wenn Gott den Vorhang zurückzieht, sagt mein Sohn, da ist die Braut. Und er wird nicht sagen, Vater, ehrlich, hast du nicht eine andere? Der Sohn wird überwältigt sein, weil das Werk wird vollendet werden. Wie lesen wir am Ende des Buches? Die Braut hat sich bereitet, die Frau hat sich vorbereitet und ist mit dieser Herrlichkeit gekleidet. Darum geht es, darum ging es Paulus und darum muss es uns gehen. Und dieser Eifer, der in Paulus wohnte, kann sehr entschieden und sehr dynamisch und sehr rabiat sein. Und er kennt keinen, naja, mal gucken und muss man nicht so ernst nehmen. Hör mal, was er da sagt. 1. Korinther 10, da ist das Herz von Paulus für die Gemeinde. Ich will nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Ihr könnt nicht das Herrenkelch trinken und der Dämonenkelch. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilnehmen und am Tisch der Dämonen. Jetzt Achtung, oder wollen wir den Herrn zur Eifersucht reizen? Sind wir etwas stärker als er? Er erinnert hier an einen Wesenszug, an einen Charakterzug Gottes, der heute fast vollkommen unterbelichtet ist. Und das ist die heilige Eifersucht Gottes für seinen Namen und für seine Braut. Und wenige beschäftigen sich mit diesem Thema. Es gibt sogar solche Ignoranten, die ihre Bibel und die Gott nicht kennen. Wenn du von der Eifersucht Gottes redest, dann sagen sie, Eifersucht ist doch eine Sünde. Gott sündigt doch nicht. Und das kann doch nicht sein, dass Gott eifersüchtig ist. Mit ihrem unerneuerten Verstand wollen sie rumdoktern am Wort Gottes, statt zu sehen, hier steht es, eines der ersten Episoden in der Bibel überhaupt, wo Gott sich vorstellt in seinem Wesen, ich bin der Herr, ein eifersüchtiger Gott. Das ist Gott. Und hat er sich geändert? Nein, natürlich nicht. Hier sehen wir am Ende, oder ziemlich schon am Ende des Neuen Testamentes, er ist immer noch der eifersüchtige Gott. Wollen wir ihn zur Eifersucht reizen? Und an diesem kleinen Beispiel, wie wichtig dieses Thema ist und wie wenig es betont wird, sehen wir schon unser großer Mangel. Wir kennen Gott nicht. Wir haben so viel über ihn gehört. Aber so wenig Begegnungen, die uns transformiert haben. Denn das ist der gewaltige Unterschied. Informationen über Gott werden nicht viel bewirken. Aber diesen Gott zu sehen, seine Heiligkeit, seine Eifersucht, dieses heilige Feuer in seinen Augen, wie es in Offenbarung heißt, ja, Augen wie eine Feuerflamme, ja, das sind diese Augen, die sprechen. Ich habe dich erlöst. Du gehörst mir. Ich werde nicht zulassen, dass du dann in diesem Dreck der Schweine dich suhlst. Du gehörst mir. Ich habe einen teuren Preis für dich bezahlt. Das sagen diese Augen wie eine Feuerflamme. Und die müssen wir sehen. Und da kommt die heilige Furcht und sagen wir, Herr, reinige mich. Hilf du mir. Von allem, was unrein ist und was nicht in Ordnung ist und was nicht mit Christus übereinstimmt, hilf mir, davon Abstand zu nehmen. Hilf mir, den Schmutz in meinem Leben, der dich beleidigt, zu sehen und Buße zu tun. Hilf du mir. Wenn wir diese Augen sehen, wir verändern uns, garantiert. Niemand kann diese Augen sehen und derselbe bleiben, völlig ausgeschlossen. Und weil dieser Gott so wenig bekannt ist, darum grassiert in vielen, vielen Gemeinden, und ich wage zu sagen, in der Mehrheit der Gemeinden heutzutage die Sünde. Und da ist keine Furcht des Herrn. Und wenn da mal jemand kommt und sagt, das ist nicht akzeptabel für einen heiligen Gott, dann wird er schnell abgestempelt als gesetzlich und als lieblos und als einer, der Unruhe stiftet, aber der nicht Gott repräsentiert. So, wenn Jesus spricht, wer Ohren hat zu hören, dann sagt er, ich will dich vorbereiten. Ich habe Pläne mit der Gemeinde. Und die Gemeinde ist im Moment nicht im Einklang mit Gott. Und sie ist weit weg von ihm. Und sie ist überhaupt nicht fähig, seine Pläne zu verstehen, geschweige denn Takt zu halten mit ihm und sich vorzubereiten auf das, was er tun will. Und Gott möchte, dass wir erfüllt sind von der Kenntnis seines Willens und dass wir seine Pläne kennen und bejahen und uns selber, unser kleines Leben sehen im großen Kontext seiner Pläne. Dein Leben zählt, mein Leben zählt. Und das will ich nicht wegwerfen für irgendwelchen Blödsinn, für irgendwelchen oberflächlichen Spaß, sondern es soll wirklich für den König sein. Es soll für ihn sein. Für sein Herz, dass es erfreut wird. So, Gott hat gewaltige Pläne. Durch die Gemeinde wird er, das hat er sich vorgenommen und das wird passieren, das Evangelium vom Reich wird verkündigt werden, allen Nationen zum Zeugnis, das heißt mit Beweiskraft, alle ethnischen Gruppen. Und es gibt noch, weiß ich nicht, hunderte oder mehrere tausend ethnische Gruppen, die noch nie das Evangelium gehört haben. Und wenn wir wirklich das glauben, dass das sein Ziel ist, dann müssten wir unsere Strategien ändern. Warum schicken wir immer wieder Missionare in Länder, die längst missioniert sind? Warum pumpen wir Geld in Projekte in Länder, die Bibel in ihrer Sprache haben, vielleicht sogar christliche Fernsehprogramme und Gemeinden haben und wir pumpen immer noch mehr Ressourcen in diese Länder? Warum nicht mal sich kundig machen, wo sind die ethnischen Gruppen? Manche sind sehr klein, aber manche sind auch groß und umfassen mehrere Millionen. Und die haben noch nie das Evangelium gehört. Es gibt kein einziges Bibelseite in ihrer Sprache. Es gibt keine Gemeinde. Es gibt kein Radioprogramm. Es gibt überhaupt gar nichts, weil die unerreicht sind. Und Jesus wird wiederkommen, wenn diese Arbeit getan ist. Das Evangelium vom Reich wird verkündigt werden, allen Nationen in der ganzen Welt. Und dann wird das Ende kommen. Nicht vorher, dann erst, wenn das fertig ist. So, das heißt, wir sind ein entscheidender Faktor in Gottes Plan. Und darum sagt Petrus, wir sollen das Kommen, seine Wiederkunft beschleunigen. Ich fürchte, im Moment sind wir dabei, das alles zu verzögern. Aber wenn wir einsteigen in Gottes Pläne, dann finden wir Bestimmung und dann finden wir unseren Platz und unser kleines Leben passt in seinen großen Plan. Und wir leben nicht normal und wir leben nicht irgendwie einfach nur so, ach, ich bin einfach nur Christ. Nein, du bist ein Kämpfer in Gottes Armee und du bringst mit deinen Gebeten, mit deinen Proklamationen, mit deinem Bibelstudium, mit dem, was du weitergibst, du bringst das Reich Gottes voran, du bist wichtig. Du bist wichtig, lass uns nicht zu klein von uns denken. Eins seiner Pläne, die Gemeinde soll ein Gebetshaus werden für alle Nationen. Dank sei Gott für das, was in den letzten 20 Jahren passiert ist, dass jetzt überall Gebetshäuser entstanden sind. Aber verstehen wir, dass das nur ein Provisorium ist, dass das gar nicht Gottes ursprünglicher Plan ist? Warum gibt es Gebetshäuser? Weil mehr und mehr Menschen entdecken, Gebet ist der Schlüssel für den Teppich, der ausgerollt werden soll für den König, dass er kommt. Und weil die Gemeinde kein Herz hat für Gebet. Viele Gemeinden haben schon Gebetsstunden abgeschafft. Deswegen gibt es Gebetshäuser. Ja, aber das ist nur ein Provisorium und die Gemeinde wird das Gebetshaus werden. Die Gemeinde wird ihre Identität haben, nicht wir kommen, um bespaßt zu werden nach einer anstrengenden Woche und wir haben die Erwartung, der Pastor, der möbelt uns mal wieder so richtig auf, wie so ein Entertainer, wie so ein, ich vergesse immer, wie heißen die Typen in den Club Paradiso, die da Stimmung machen? Wie? Animateur, genau. Und das ist die Erwartung, die wir haben an den Pastor. Komm, dreh die Kurbel, mach uns einen schönen Sonntag. Die Woche ist so hart, wir sind so kaputt. Und wir müssen jetzt aufgemöbelt werden und wir suchen uns einen dynamischen Animateur. Aber leider, der dynamische Animateur ist nicht verwurzelt meistens im Wort. Und er bringt nicht die Heiligkeit Gottes von der Kanzel in die Gemeinde, sondern er bringt einen Spaßgott. Und wenn der Gottesdienst so richtig lustig war und wir so richtig gute Stimmung haben, dann war es ein guter Gottesdienst. Ein guter Gottesdienst ist, wenn wir von aufrichtigem Herzen Gott gedient haben und dann seinem Wort gelauscht haben und seine Worte ernst genommen haben und zu Hause uns hinsetzen und diese Worte nachbeten, nachzeichnen und daraus Gebete machen für unser Leben. So kommen wir vorwärts, nicht mit Spaßpredigten, vielleicht noch mit Nebelmaschine ein bisschen unterfüttert. Ihr Lieben, wo sind wir hingekommen? Ein Haus des Gebetes für die Nationen. Die Hütte Davids muss wieder aufgerichtet werden. Was ist das? Das ist, wir sind Priester vor Gott, wir beten ihn an. Unter der Führung des Heiligen Geistes. Und du weißt nie, ist es jetzt geistlicher Kampf? Ist es Anbetung? Ist das Lobpreis? Ist das prophetische Proklamation? Das fließt alles in einem und der Heilige Geist geht über die Gemeinde wie ein Wind über ein Kornfeld. Hast du schon mal gesehen, wie herrlich das Auto, wenn das Kornfeld sich so bewegt und du siehst genau, wie der Wind weht. Du siehst den Wind nicht, aber du siehst, wie er weht und wie er über das Kornfeld geht. Das ist Gemeinde, bewegt, geleitet vom Heiligen Geist. Und wir sind nicht da für uns, wir sind dafür da, das Projekt Wiederkunft Jesu voranzubringen. Und das tun wir Sonntag für Sonntag. Nach meiner Einschätzung, ich sehe nicht alle Gemeinden, aber ich sehe viele Gemeinden. Und in 30 Jahren habe ich viel gesehen. Die allermeisten Gemeinden haben überhaupt nicht auf dem Schirm, dass es ihre Aufgabe ist, den König zurückzubringen. Die wollen ein bisschen wachsen, die wollen von 50 auf 100 kommen oder von 100 auf 500. Was für erbärmliche Ziele. Wir bringen den König zurück. Und dann ist Schluss mit der Herrschaft Satans auf diesem Planeten. Dann ist Schluss mit Leidgeschrei. Das ist das Produktivste, das Effektivste, das Segensreichste, was wir für diesen Planeten, für diese Menschheit tun können. Stattdessen haben wir so kleine, erbärmliche Ziele und stecken da so viel Energie rein. Wir brauchen den Heiligen Geist, um zu schwenken und in Harmonie mit Gott zu kommen und im Strom des Geistes zu fließen und nicht unsere eigenen Dinge zu machen. Der Herr will die Gemeinde fit machen für einen Kampf, den die allermeisten gar nicht auf dem Schirm haben. Epheser 6, der Kampf gegen böse Mächte in der Himmelswelt, ist unsere Aufgabe. Wie viele Gemeinden kennst du, wo du an ihrem praktischen Gemeindeleben sehen kannst, dass sie das wirklich glauben? Dass sie das wirklich ernst nehmen, dass sie versuchen herauszufinden, was ist das für ein Kampf, was ist der Feind, was sind unsere Waffen, wie sollen wir vorgehen, das ist überhaupt kein Thema. Aber Paulus sagt, wir haben zu kämpfen und nicht nur zu kämpfen, sogar noch zu siegen. Das ist ja noch ein bisschen besser. Wir sollen gegen diese Mächte und so viele Leute glauben nicht mal, dass es Geister gibt über Regionen. Über Städte, über Konfessionen, über Universitäten, dass es Geister gibt, die dort ein Ziel haben, die Erkenntnis Gottes zu verhindern, Bollwerke, Festungen aufzurichten in der unsichtbaren Welt, die sich erheben gegen die Erkenntnis Gottes. Es gibt mächtige Geister über den Medien, über Journalismus, über Naturwissenschaften, die ja eigentlich die Natur studieren sollten. Das, was man sehen und gucken und messen und prüfen kann, das sollen sie untersuchen und dann sagen, boah, Gott ist groß. Aber die Ideologie, die Weltanschauung kriecht überall rein, überall. Gedankenfestungen, die so normal sind, dass die Leute gar nicht merken, dass es eine Festung ist. Das ist doch normal, das haben wir in der Schule gelernt. Urknall, Peng, Bumm und dann war die Sache da und wir brauchen keinen Schöpfer mehr. Das lernt heute ein 12-Jähriger oder meinetwegen 14-Jähriger. Und dann meinen die das zu wissen, das ist eben so. Weil diese Festungen ihnen das so eingehämmert haben und das ist für sie normal. Und unsere Aufgabe ist, Festung zu knacken, den Luftraum zu klären und Raum zu machen, dass der Heilige Geist Erkenntnis Gottes oder wenigstens ein Fragen nach Gott wieder bewirken soll. Dass Leute sagen, ja, was ist, wenn es wirklich einen Gott gibt? Was ist, wenn die Bibel wirklich stimmt? Was ist dann mit meinem Leben? Aber die Leute werden so zugemüllt mit Blödsinn, dass sie niemals dazu kommen, solche Fragen zu stellen. Die sind außer Atem mit TikTok und allen möglichen unwichtigen, unnötigen Informationen, die überhaupt keinen Wert haben, die sie nicht ein bisschen besser machen, die sie nicht ein bisschen treuer machen, ein bisschen hingegebener machen, ernsthafter machen. Nichts von alledem, nur Unterhaltung, nur Bespaßung. Der Spaßgott regiert. Und wir haben gegen diese Geister zu kämpfen. Und Paulus sagt, wir haben Waffen und wir können und wir sollen kämpfen und wir sollen sie runterreißen und Raum machen, dass der Heilige Geist ein Fragen nach Gott wieder geben kann. Das ist doch unsere Aufgabe. Und wir sollen den Ratschluss Gottes, den ganzen Ratschluss Gottes verkünden. Eben hatte ich die Schriftstelle schon, Matthäus 24, 14, das Evangelium vom Reich wird gepredigt. Nicht das Evangelium, Gott liebt dich. Das Evangelium vom Reich, das heißt, da ist ein Reich der Finsternis, da ist ein Reich des Lichtes. Und beide haben einen König und du lebst im falschen Reich. Und du wirst mit diesem falschen Reich untergehen. Aber Gott in seiner Gnade hat einen Ausweg geschaffen und du kannst desertieren von dem falschen König und du kannst dich hingeben und unterordnen und gehorsam lernen gegenüber dem wahren König und du wirst es dein Leben lang bis in alle Ewigkeit nicht bereuen. Die Botschaft vom Reich, ein Herrschaftswechsel, nicht Gott liebt dich, komm doch zu Jesus. Wie erbärmlich ist denn diese Botschaft? Da versuchen wir Leute zu überreden. Nein, das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist, ihnen zu sagen, in welchem miserablen Zustand sie sind. Sie sind auf dem Weg ins ewige Verderben. Und das ist die Gnade Gottes, dass es da nicht enden muss, dass es einen Ausweg gibt, dass das Kreuz da ist, als Gottes Ausweg. Ihr Lieben, schau in die Bibel, schau in der Apostelgeschichte. Zeig mir eine Schriftstelle, wo irgendwer, Philippus oder irgendwer, gepredigt hat, Gott liebt dich. Na klar liebt Gott dich, aber der Sünder kann damit nichts anfangen. Ich kann mich genau erinnern, obwohl es jetzt schon 50 Jahre her ist. Als Drogentyp saß ich da auf der Domwiese in meiner Heimatstadt. Das war der Platz, wo die Hippies sich getroffen haben und Blödsinn gemacht haben. Und ein junger Mann kommt zu mir und sagt, Gott liebt dich. Ich sage, prima, kann er ruhig, kein Problem, soll er doch. Das zieht nicht die Botschaft. Wenn der mir gesagt hat, du bist auf dem Weg zur Hölle und das ist, was auf dich wartet, vielleicht hätte ich schon ein bisschen eher angefangen zu überlegen, was ist, wenn der recht hat? Das ist eine Botschaft, die schreckt auf, die bringt Leute zum Nachdenken. Aber Leute, die alles haben, irgendein ferner Gott, den ich nicht kenne, der liebt mich, ja okay, kein Problem. Lass es ihm machen, wenn ihm das Freude bereitet. Das ist diese absolute Gleichgültigkeit und aggressive Ablehnung Gottes. Das Evangelium vom Reich wird verkündigt. Und dann wird auch, wenn in der letzten Zeit, und ich glaube, wir sind wirklich in der allerletzten Zeit, bevor Jesus wiederkommt, dann wird wieder verkündigt werden, das Evangelium. Und das ist eben nicht nur, er ist der Heiler, er ist der Tröster, er ist der, der zerbrochene Herzen heilt, sondern da gibt es einen entscheidenden Punkt. Und wenn du mal studiert hast, weißt ja, Jesus in Nazareth, und ich glaube, in jeder Stadt hat er so angefangen, der Geist des Herrn ist auf mir, eine Proklamation, wer er ist, wofür er gekommen ist. Das kommt von Jesaja 61. Aber wenn du Jesaja 61 anschaust, dann stellst du fest, einen ganz wichtigen Satzteil hat er weggelassen. Weißt du welchen? Auszurufen das Gnadenjahr des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes. Diesen letzten Teil, den Tag der Rache unseres Gottes, hat Jesus nie gepredigt, weil das nicht die Zeit war. Da war der Beginn des Reiches Gottes und Menschen wurden einfach konfrontiert mit den guten Absichten Gottes. Aber die Endzeitgemeinde wird diese Botschaft bringen. Der Tag der Rache unseres Gottes ist nahe. Hör mal, was Paulus sagt. Und das ist auch eine Schriftstelle, die du selten von Kanzeln vorgelesen bekommst oder geschweige denn gepredigt wird. Dort ist von der verfolgten Gemeinde, ach, ich lese mal von vorne, sonst reiße ich das auseinander. Erst 2. Thessalonicher, Kapitel 1, von 3 bis 12. Wir müssen Gott allerzeit für euch danken, Brüder. Hey, Paulus hat gar nicht gegendert. Oh! Wir müssen euch danken, Brüder, wie es angemessen ist, weil euer Glaube reichlich wächst und die Liebe zueinander bei jedem Einzelnen von euch allen zunimmt. Wenn der Glaube wächst, nimmt die Liebe zu, sodass wir selbst uns euer rühmen in den Gemeinden wegen eures Ausharrens und Glaubens in all euren Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr erduldet. Sie sind ein Anzeichen des gerechten Gerichtes Gottes. Verfolgung und Bedrängnis sind ein Anzeichen, dass das gerechte Gericht Gottes kommt, dass ihr des Reiches Gottes gewürdigt werden, um deswillen ihr auch leidet. So gewiss es bei Gott gerecht ist, denen, die euch bedrängen, es ist gerecht bei Gott, denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis zu vergelten. Passt das Wort vergelten, Vergeltung zu deinem Bild von Gott? Pass auf, es kommt noch krasser. Und euch, dem Bedrängten, mit Ruhe zusammen mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her, mit den Engeln seiner Macht, in flammendem Feuer, dabei übt er Vergeltung an denen, die Gott nicht kennen und denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus nicht gehorchen. In vielen Gemeinden passt Evangelium und Gehorchen überhaupt nicht zusammen. Aber wenn du mal das studierst in den Briefen und in der Apostelgeschichte, dann siehst du, das ist untrennbar verbunden. Und es ist eben nicht so, wie Leute sich das vorstellen. Ja, wir sind alle frei, jeder kann glauben, was er will. Nein, Gott erwartet von allen Menschen, dass sie Buße tun, dass sie an ihn glauben. Der Heilige Geist überführt von der Sünde, nicht an Jesus zu glauben. Es ist eine Sünde. Ja, die einen glauben, können sie ruhig, die anderen glauben nicht, können sie auch. Nein, es gibt eine göttliche Bewertung. Es gibt ein Urteil. Es gibt ein Statement. Dem Evangelium Jesus nicht gehorchen. Jetzt hör zu. Sie werden Strafe leiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke. Haben wir einen Gott der Vergeltung, der die Widerständler, die absolut ihr eigenes Ding machen wollen und nicht hören wollen, was richtig ist und was falsch ist und die alles verdrehen, haben wir ein Bild von einem Gott, der eines Tages Vergeltung üben wird? Oder was haben wir für ein Bild von Gott? Das ist, warum die Welt keinen Respekt hat vor Jesus, weil wir einen Waschlappen präsentieren, einen Teddybären, aber nicht einen heiligen Gott mit flammendem Feuer, der Gericht üben wird, der Strafe ausüben wird an denen, die ihnen nicht gehorchen. Wenn die Gemeinde in diese Klarheit wiederkommt und wir das verkündigen, und das wird sie am Ende, ich zeige euch das gleich in der Bibel, wenn die Gemeinde das wieder verkündigt, ich sage euch, dann wird es Reaktionen geben in der Welt. Nicht unbedingt nur positive Reaktionen, nein, nein, auch viele negative Reaktionen. Aber es wird Reaktionen geben. Jetzt gibt es ja keine Reaktionen. Die Leute stehen auf der Fußgängerzone, halten ein paar Traktate hin und die Leute gehen einfach ahnungslos und achtlos vorbei. Weil alle 10 Meter einer steht und der preist eine Pizza an, der preist ein neues Musical an und der preist das an. Und die Leute haben es bis oben und die gucken gar nicht hin, was du ihnen da vorhältst. Es ist sinnlos, sich hinzustellen und jedem, der vorbeigeht, irgendwie im Traktat irgendwie. Das ist nicht, was die Apostel gemacht haben. Die haben die Leute gepackt und geschockt und mit einem heiligen Gott konfrontiert. Sowohl die Juden als auch die Heiden. Ihr habt Jesus umgebracht. Dafür seid ihr verantwortlich. Das ist, was Petrus gepredigt hat. Da drang es ihnen durchs Herz, eine Botschaft, Gott liebt dich, dringt nicht durchs Herz, weil es das Gewissen nicht wach macht. Das abgestumpfte, tote Gewissen, das mit jedem Blödsinn einverstanden ist und sei es noch so böse und stumpf und schmutzig, das Gewissen schlägt nicht mehr an. Aber Gott kann tote Gewissen wieder aufwecken, aber dafür braucht es die richtige Botschaft. Und die Gemeinde, die er sich vorbereitet, wird ohne Angst, in großer Kühnheit, genau das verkündigen, was Paulus hier geschrieben hat. Ist dir mal aufgefallen in Offenbarung 6, wenn die Gerichte losbrechen? Die Könige der Erde, 15, ab Vers 15, und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Mächtigen und jeder Sklave und Freie verbargen sich in Hüllen. Sie sind in die Bunker gekrochen und in die Felsen der Berge. Und sie sagten zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns, jetzt hör zu, verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn gekommen ist der große Tag ihres Zorns und wer vermag zu bestehen? Das ist, was Ungläubige sagen. Und woher wissen die, dass das jetzt der Anfang ist des Zornes Gottes? Woher? Nun, weil die Gemeinde das verkündigt. Weil die Gemeinde genau das verkündigt. Der Tag der Rache unseres Gottes kommt. Wegen millionenfacher Abtreibung, wegen dieser unglaublichen Dreistigkeit an Menschen gehen und rumzufuschen und wegen Kinderarbeit und Kindersklaverei und Sextrafficking und all den vielen schrecklichen Dingen. Der Tag der Rache unseres Gottes kommt jetzt. Und das wird mit solcher Klarheit proklamiert, dass die Leute das glauben. Der große Tag ihres Zorns ist gekommen. Das ist Verkündigung in der Endzeit. Wir kommen nicht weiter mit diesem Jesus liebt dich. Ja, er liebt uns und aus lauter Wohlwollen und Freundlichkeit, obwohl wir seine Feinde waren, ist er für uns gestorben und hat einen Weg bereitet. Aber ohne, dass der Sünder seinen Zustand erkennt und darüber erschrocken ist, wird er die Gnade nie verstehen und nie annehmen können. Das ist das große Problem heute, dass wir am falschen Ende anfangen und dass wir einen Gott verkündigen, den die Apostel und andere Evangelisten nicht verkündigt haben. Der Zorn Gottes wird kommen. Das ist, was die Gemeinde predigen wird. Und um das zu predigen, muss sie vorbereitet werden. Muss sie freigesetzt werden von Menschenfurcht und von Menschengefälligkeit. Ja, solche Worte wie denen, die das Böse gut nennen und das Gute böse. Ihr Lieben, wann hat es eine solche Zeit gegeben, wo alles verdreht wird und wo das Böse gut genannt wird? Noch niemals in der Geschichte der Menschheit flächendeckend. Klar, es gab Rom, es gab Staaten, die an ihrem eigenen Sünde und all dem untergegangen sind. Aber jetzt in der Neuzeit, wann hat es jemals so etwas gegeben? Dagegen waren die sogenannten goldenen 20er Jahre, das waren auch Sandkastenspiele gegenüber dem, was heute an Sünde präsentiert wird, mit aller Selbstverständlichkeit, wie denen, die das Böse gut nennen. So, weil die Gemeinde diesen heiligen Gott, der einen Tag der Vergeltung bestimmt hat, predigen wird. Deswegen wird das geschehen, was Jesus gesagt hat, ihr werdet gehasst werden von allen Nationen. Deswegen, nicht weil wir ihnen predigen, Gott liebt dich, sondern weil wir ihnen die Wahrheit sagen. Und der Sünder will eins, er will in Blindheit über sich selber bleiben. Und nur das scharfe Schwert des Evangeliums kann stumpfe, träge Herzen durchbohren. Das Wort muss wieder scharf werden. Das hat was damit zu tun, dass wir das Wort ernst nehmen, dass wir für uns das Wort nehmen und dass wir dem Wort erlauben, in uns zu arbeiten. Später werde ich ein bisschen mehr darüber sagen, aber hier schon mal eins meiner besten Sätze. Was das Wort Gottes nicht in dir vollbringen konnte, wird es auch nicht durch dich vollbringen. Wenn wir keinen heiligen Gott kennen, wenn wir keine Furcht des Herrn haben, wenn wir nicht sagen, Herr, hilf mir, aus jeglicher Form von Bosheit und Unreinheit und Schlechtigkeit rauszukommen und ein reines, gerades, makelloses Leben zu führen. Wenn das nicht die treibende Kraft ist in unseren Gebeten, unser Zeugnis geben, unser Reden von Jesus wird nicht viel bewirken. Es fängt bei uns an. Ihr werdet gehasst von allen Nationen um meines Namens willen. Und dann geschieht noch etwas, dann werden viele zu Fall kommen. Und werden einander überliefern und einander hassen. Warum kommen sie zu Fall? Denkt mal an das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Zweite Fall, das sind ja Herzenszustände, die nicht kooperieren können mit Gott und wo keine Frucht entsteht. Was ist der zweite Teil? Der steinige Boden. Die hören das Wort, sind begeistert und wenn dann nachher Bedrängnis um des Wortes Willen kommt, fallen sie ab. Bedrängnis um des Wortes. Und hier wird Bedrängnis kommen. Und weil sie nie damit gerechnet haben, nie auf Leiden sich vorbereitet haben, nie sich klar gemacht haben, mein Glaube an Jesus kann mich mein Leben kosten. Damit haben sie nie, das haben sie nie eingepreist, das haben sie nie sich vor Augen geführt, haben nicht gesagt, ja, wenn es sein muss, dann wird es so sein, Gott wird mir dadurch helfen, aber ich werde nicht kneifen, ich werde keine Kompromisse machen. Deswegen, wenn dann die Bedrängnis kommt, wenn die Verfolgung kommt und die Verfolgung wird kommen, ihr Lieben. Und wer mit wachen Augen die Nachrichten anschaut und die Entwicklung der Nationen und der Gesetzeslage, die Weichen für Verfolgung sind schon längst gestellt. Die sind schon längst gestellt. Und Verfolgung wird kommen. Und wir müssen uns darauf vorbereiten. Und wir müssen sagen, Wenn es so sein muss, Gott wird mir helfen und seine Gnade wird da sein. Die Bibel redet davon, bevor Jesus wiederkommt, zwei markante Ereignisse. Der Abfall und das Auftreten des Antichristen. Das muss unbedingt passieren, bevor Jesus wiederkommt. Vorher kommt er nicht. Und wenn du deine Bibel studiert hast, Jesus kommt einmal wieder, nicht zweimal. Es gibt keine einzige Schriftstelle, die davon redet, dass Jesus heimlich schon mal vorher kommt für die Gemeinde. Das ist alles Fiktion, das ist Wunschdenken. Diesen Blödsinn glaubt man erst seit 1830. Vorher hat nie jemand sowas gelehrt und geglaubt, niemals. Und doch ist heute so populär. Warum ist es so populär? Weil das entspricht unserer Liebe oder unserem Liebesverständnis. Gott wird doch nicht zulassen, dass die Gemeinde durch die große Bedrängnis geht. Gott ist doch Liebe, das wird er niemals zulassen. Ja, träum weiter. Die Liebe ist in diesem Buch beschrieben. Und Gott wird die große Bedrängnis benutzen, die Gemeinde zu läutern, zu reinigen und ganz, ganz klar und hell und Licht zu machen. So, da ist ein Abfall und der ist so bedeutend, dass er in einem Atemzug mit dem Auftreten des Antichristen genannt wird. Ich denke, wir stimmen alle damit überein, das Auftreten des Antichristen ist eines der markantesten Ereignisse in der Zeit, bevor Jesus wiederkommt. Ja? Und im selben Atemzug wird der Abfall genannt. Das ist eine weltweite Bewegung, gesteuert von Geistern der Bosheit, des Unglaubens in der Himmelswelt. Und Menschen werden abfallen vom wahren Glauben. Und aus dieser Bewegung wird das kommen, was die Bibel nennt, die Hure. Das ist der große Endzeitkonflikt, die Braut und die Hure. Und eins der markantesten Aussagen über die Hure, nicht nur, dass sie unheimlich reich ist und dass sie beste Verbindungen hat zu den Königen und den Mächtigen dieser Erde. Ein noch wichtiges Merkmal der Braut, sie ist trunken vom Blut der Heiligen. Sie ist voller Hass auf die Heiligen. Und warum ist sie voller Hass? Weil die Heiligen beschreiben und zeigen mit ihrem Leben, wie Leben mit und für Jesus aussieht. Und die Braut wird eine mächtige Botschaft haben an die Hure. Du hast einen falschen Glauben und der wird dich ins Verderben bringen. Dein Glaube ist selbstgemacht, hat mit dem Evangelium, mit dem Kreuz, mit einem heiligen Gott, mit Furcht Gottes überhaupt nichts zu tun. Und er wird euch nichts nützen und er wird euch ins Verderben führen. Und ihr seid nicht die Braut, ihr seid die Hure. Das wird die Gemeinde. Warum willst du das verkündigen? In der Hoffnung, dass noch ein paar aus dem Hurensystem aufwachen und gerettet werden. Nicht aus Frust, nicht aus Rache wegen der Verfolgung, sondern aus Liebe, aus Erbarmen, um Menschen noch zu retten. Das ist der Grund, warum Jesus so heftige Worte, und wir würden heute sagen, lieblose, schockierende, ungehörige Worte zu den Pharisäern gesprochen hat. Otterngezücht, ja, ihr Heuchler. Das waren doch keine netten Worte, die fühlten sich beleidigt. Aber wir haben heute einen Jesus, der beleidigt nicht Menschen. Der Jesus der Bibel beleidigt Menschen. Und er beleidigt sie nicht aus Frust oder aus Enttäuschung, in der Hoffnung, dass sie aufwachen. Spätestens in dem Moment, wo der Pharisäer Mordgedanken in seinem Herzen hochkommen lässt gegen Jesus, gibt es eine Chance, dass er sagen kann, ich bin ein heiliger Mann Gottes, ich diene Gott. Wie kann das sein, dass in meinem Herzen Mordgedanken aufsteigen gegen den, der immer nur gut war? Wie kann das sein? Und sie Zweifel kriegen an ihrer falschen Frömmigkeit und anfangen aufzuwachen und Fragen zu stellen. Was ist, wenn das wirklich der Sohn Gottes ist? Was ist, wenn das wirklich die Wahrheit ist? So, die Hure ist trunken vom Blut der Heiligen und sie wird sehr erfolgreich gegen die Heiligen vorgehen. Bis der Tag kommt, wo Gott die Hure richtet. Übrigens, wodurch richtet er die Hure? durch den Antichristen. Der Antichrist wird die Hure zerstören. Und danach wird Gott den Antichristen zerstören. Aber das Werk der Zerstörung kommt durch den Antichristen. Das ist wie im Alten Testament. Israel ist ungehorsam, dann schickt er fremde Völker, die üben Gericht und danach übt Gericht an Gott, Gericht an ihnen. So wird das auch sein. So, Jesus will die Gemeinde vorbereiten, aufrufen zu Treue. Und wie drückt sich Treue zu Jesus aus? Offenbarung 2,13. Du hältst meinen Namen fest, hast den Glauben an mich nicht verleugnet. Offenbarung 3,8. Ich kenne deine Werke. Sieh, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht geleugnet. Guck genau hin. Worin besteht das Nichtverleugnen von Jesus? Im Festhalten an seinem Wort. Wenn wir Jesus nicht verleugnen wollen, wir müssen sein Wort festhalten. Und du kannst diesen Satz umdrehen, Jesus zu verleugnen, heißt sein Wort nicht mehr festzuhalten. Gilt das? Habe ich da was in den Text reininterpretiert? Oder ist es einfach nur ganz klare Logik, wenn nicht verleugnen bedeutet, das Wort festhalten, dann heißt das Wort loslassen, verleugnen. Und es ist eine traurige Tatsache, dass wir heute viele sogenannte geisterfüllte, in Zungen sprechen, Hände hebende Leugner von Jesus haben. Die längst sein Wort losgelassen haben. Die sagen, das kann man heute so nicht mehr sehen. Das ist zu eng und das ist gesetzlich und das kann man so nicht sagen. Und im Namen von Toleranz und im Namen von einer großen Liebe und Weitherzigkeit und im Namen von Frieden und Einheit lassen sie sein Wort los und merken gar nicht, wie sie ihn verleugnen. Wenn wir Jesus nicht verleugnen wollen, dieser Gedanke wird uns noch mehr nachher beschäftigen, in den folgenden Einheiten, dann gibt es nur einen Weg, sein Wort festhalten. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Das ist, was Jesus, so definiert Jesus Liebe. Wir kennen heute viele Leute, wahrscheinlich du kennst auch solche Leute, ja, die glauben, dass sie Jesus lieben, und kümmern sich überhaupt nicht um seine Gebote. Ein Freund von mir ist in einer Gemeinde, verkündigt das Wort Gottes. Jemand kommt zu ihm hinterher und versucht, so ein hochtheologisches Gespräch auf Augenhöhe zu führen, und dabei zu zeigen, was er alles weiß und was er alles hat und was er alles kann. Aber mein Freund ist messerscharf und er unterbricht ihn und sagt, und wann wirst du aufhören zu rauchen? Das ist praktische Theologie. Und was sagt dieser junge Mann, der vorgibt, schon viele Jahre gläubig zu sein, schon viel gelernt zu haben? Was sagt er? Warum soll ich aufhören zu rauchen? Gott liebt mich auch so. Was für einen Schluss ziehst du daraus? Dieser Mensch hat niemals das wahre Evangelium gehört. Ja, Jesus nimmt uns an, wie wir sind, aber er lässt uns nicht so. Und ein Annehmen von Jesus, ohne eine feste Entscheidung, jetzt in den Prozess der Heiligung einzusteigen und voranzuschreiten, ist keine Bekehrung. Punkt. Nochmal zum Mitschreiben. Eine Entscheidung für Jesus, ohne eine feste Willensentscheidung, jetzt in den Prozess der Heiligung einzusteigen und daran festzuhalten, ist keine Bekehrung. Wie viele Leute fallen dir bei dieser Definition ein, die glauben, dass sie bekehrt sind? Und wenn diese Definition stimmt, dann sind die gar nicht bekehrt. Das ist diese Idee, man kann Jesus als Retter annehmen und später überlegen wir, ob, vielleicht auch nicht, ob wir dann ihn als Herrn annehmen. Das gibt es nicht. Man kann Jesus nicht teilen. Wenn er nicht Herr ist, ist er auch nicht Retter. Das ist eine Illusion. Und da ist dieses falsche Evangelium, wo viele sich in Sicherheit wiegen und einfach in einer Illusion leben. Und es wurde ihnen beigebracht, zu glauben, dass sie glauben. Aber sie glauben nicht. Weil Glaube zeigt sich durch Werke. Und jemand, der 10 Jahre Christ ist und nicht mal im Traum daran denkt, geschweige denn das schon vollzogen zu haben, mit Rauchen aufzuhören, was ist denn das? Ich habe meine eigenen Bedingungen. Ich brauche nicht das, was das Wort sagt, dass mein Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Ach was, das ist doch dummes Zeug. Und das bisschen Rauchen, also ich meine nur die 2 Packungen pro Tag. Sünde wird schön geredet, wird klein geredet, wird verharmlost. Und es ist die Aufgabe der Verkündiger, der Prediger, der Pastoren, der Ältesten, mit diesem Zeug aufzuhören und mit dem Schwert dazwischen zu gehen und diesen Selbstbetrug, diesen religiösen Selbstbetrug zu zerschmettern. Das ist die Aufgabe von Leuten, die Aufgabe haben, das Wort zu verkünden. Oh, in Klammern, jetzt kommt der Werbeblock. Anfang Oktober machen wir ein Seminar für alle die, die die Aufgabe haben, das Wort zu verkündigen. Pastoren, Älteste, Prediger, Evangelisten, Hauskreisleiter, Seelsorger, Jugendleiter. Wir machen ein Seminar. Predige das Wort. Näheres bei uns im Internet. So, das war der Werbeblock. So, wo waren wir? Jesus nicht verleugnen können wir nur auf eine Art und Weise, indem wir sein Wort festhalten. Und eine der entscheidendsten Fragen, die wir uns jetzt stellen müssen und Antwort in diesem Buch suchen müssen: Wie können wir lernen, unter dem Druck der Verfolgung standzuhalten? Das ist eine ganz wichtige Frage. Und vielen Gläubigen wird diese Frage nicht vorgelegt und wird auch nicht beantwortet. Weil das könnte Leute beunruhigen. Dann gehen die noch beunruhigt nach Hause. Ja, genau das ist es, was wir brauchen. Dass Leute mal endlich beunruhigt werden und anfangen, die richtigen Fragen zu stellen. Was ist, wenn das wahr ist, was hier steht? Offenbarung 12, Vers 11. Sie haben Satan überwunden. Das sind die Heiligen in der letzten Zeit, bevor Jesus wiederkommt, in der großen Bedrängnis, der großen Trübsal. Sie haben Satan überwunden durch das Lammesblut und das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Wie konnten die überwinden? Wie konnten die diese Gesinnung haben wie Paulus, ich achte mein Leben nicht der Rede wert? Weil sie etwas hatten, was wichtiger war. Das war ihre Liebe zu Jesus. Ihre Liebe zu Jesus. Sie liebten Jesus mehr als ihr eigenes Leben. Dadurch konnten sie überwinden. Und deswegen ist die große Aufgabe jetzt, wir müssen Gott kennenlernen. Und wir müssen erlauben, dass der Heilige Geist eine Liebe zu Jesus in uns weckt und nährt und wachsen lässt, wie wir sie noch nie gehabt haben. Es kommt nicht aus anderem Verhalten, es kommt aus einem anderen Herzen. Und das kann nur Gott uns schenken, aber Gott sehnt sich danach, uns das zu schenken und er wartet darauf. Sie haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Ist das nicht Jesus? Wer Vater oder Mutter mehr liebt, Matthäus 10, 37, folgende. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Wer sein Leben findet, wird es verlieren. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. So hat Jesus Nachfolge beschrieben. Das war der Start von Nachfolge. Wie viele Gemeinden kennst du, wo überhaupt solche Verse vorgelesen, geschweige denn gepredigt und ausgelegt werden und wo den Leuten gesagt wird, wenn das nicht deine Gesinnung ist, dann kannst du dich heute bekehren. So viel seichtes, wirkungsloses Zeug wird gepredigt und deswegen so viel Sünde in der Gemeinde, deswegen so wenig Furcht des Herrn. Deswegen sind wir so locker im Akzeptieren von allen möglichen schrecklichen Dingen, die Gott hasst, weil wir Gott nicht kennen, seinen Hass auf die Sünde nicht kennen. So zu dieser Gesinnung der heiligen Einseitigkeit, wo wir Jesus höher achten als alles andere und wo wir alle Entscheidungen des Lebens unterordnen unter ihn. Was will er? Was erfreut ihn? Was ist richtig? Was ist wahr? In ganz praktischen Lebenssituationen uns das fragen. Zum Beispiel, wenn du vorm Fernseher sitzt oder vorm Internet. Was ist wahr? Was ist richtig? Was ist rein? Was erfreut Gott? Oder was kränkt und beleidigt den Heiligen Geist? Wenn wir solche Fragen stellen würden, innerhalb von Monaten würde unser Leben sich radikal verändern. Das ist wahrer Glaube. Und da will er uns hinbringen, ihn mehr zu lieben als irgendetwas, als den liebsten Menschen, als unsere Kinder, als unser Geld, unser Vergnügen, ihn mehr zu lieben als alles andere. Und wir können aus uns heraus nicht zu einer solchen Brautgesinnung kommen, zu solcher radikalen, heiligen Einseitigkeit. Wir können das gar nicht. Wir haben nicht die Mittel dazu. Aber wir können entdecken, indem wir darüber nachdenken, das ist wahrer Glaube. Und das will ich. Das brauche ich. Und dann wenden wir uns an den einen, der imstande ist, das in uns zu wirken. Und so kommt Veränderung, so kommt Überführung von Sünde und so kommt ein heiliger Schreck über uns, der heilsam ist. Ich glaube, das ist in naher Zukunft und ich kann das nicht terminieren, aber ich glaube nicht, dass es noch 20 oder 30 Jahre dauert. Ich glaube, dass ich das noch erleben werde, dass Gott selber mit Macht einbricht in die Gemeinde. Und unsere schönen vorgeplanten Gottesdienste über den Haufen werfen wird. Und uns mit seiner Heiligkeit schockieren wird. Ich glaube das. Das ist verheißen. Maleachi Kapitel 3. Und es gehört uns. Siehe, ich sende meinen Boten. Und er wird den Weg vor mir bereiten. Wer hat den Weg vor Jesus bereitet? Elia. Er hat den Weg bereitet. Das ist in den Herzen war das Problem. Räumt die Anstöße weg, die Steine und so weiter. Das sind Dinge im Herzen. Und er hat das Volk vorbereitet auf das Kommen von Jesus. Und Elia hat Jesus vorbereitet. Und die Bibel lehrt, bevor Jesus wiederkommt, wird Elia wiederkommen. Und ich glaube nicht, dass das die Person Elia ist, die im Himmel ist, die bei dem Berg der Verklärung mit Mose zusammen Jesus erschienen ist. Ich glaube, dass es der Geist des Elia ist. Das ist eine riesige Schar von brennenden Feuerfackeln für Jesus geben wird. Und die haben eine radikale Botschaft. Und wie Elia, hier ist die Linie. Wenn Gott Gott ist, dann kommt rüber. Die das Volk konfrontieren und zurückbringen zum Herzen Gottes. Okay, lesen wir erstmal weiter. Also ich sende meinen Boten, der wird den Weg vor mir herbereiten. Und plötzlich kommt zu seinem Tempel der Herr, den er sucht. Und der Engel des Bundes, den er herbeiwünscht, siehe, er kommt, spricht der Herr der Herrscher. Und das Volk jubelt und sagt, boah, endlich Erweckung. Wer aber kann den Tag seines Kommens ertragen? Viele laufen einer heiligen Kuh-Erweckung hinterher und denken, irgendwann muss doch mal der Tag kommen, wo Gott endlich willig wird und das will, was wir auch wollen. Und dann schenkt er Erweckung und dann sind unsere großen Säle zu klein und in Massen strömen die Leute. Das ist nicht Erweckung, das ist die Folge von Erweckung. Einer, der es wissen muss und der vielleicht nach Paulus wie kein anderer Erweckung erlebt hat durch die Schärfe des Schwertes, war Finney. Und was sagt er, was ist seine Definition von Erweckung? Also jemand, der Erweckung über Jahrzehnte gesehen hat, wie definiert er Erweckung? Die Säle sind brechenvoll, die Leute kommen, wir wissen nicht mehr, wohin. Nein, Erweckung ist die Rückkehr des Volkes Gottes zum Gehorsam gegenüber Gott. Und wenn wir bei einem solchen Satz ahnungslos sitzen, wieso Gehorsam, ist doch alles in Ordnung, was willst du? Dann könnten wir jetzt uns eine Stunde nehmen und könnten uns, was ich aber nicht tun werde, weil ich andere Ziele habe, uns den erbärmlichen geistlichen Mangelzustand der Gemeinde anschauen, sowohl was ihr moralischen Standard angeht, als auch was ihre Wirkung nach draußen angeht. Er kommt. Wer aber kann den Tag seines Kommens ertragen? Warum? Was passiert denn da? Und wer wird bestehen bei seinem Erscheinen? Denn er wird wie das Feuer eines Schmelzers sein und wie das Laugensalz von Wäschern sein. Und er wird sitzen. Also das ist nicht ein kurzer Moment. Er nimmt sich dafür sehr viel Zeit. Er wird sitzen und das Silber schmelzen und reinigen. Und er wird die Söhne Levi reinigen und sie läutern wie Gold, wie Silber, sodass sie Männer werden, die dem Herrn Opfergaben in Gerechtigkeit darbringen. Dann, was heißt dann? Nach der Reinigung, dann wird die Opfergabe Judas und Jerusalem dem Herrn angenehm sein, wie in den Tagen der Vorzeit und wie in den Jahren der Vergangenheit. Erst kommt Reinigung und dann kommt ein Dienst vor Gott, der ihm angenehm ist. Ist das nicht, was Jesus gesagt hat? Der Vater sucht solche, die im Geist und in der Wahrheit anbeten. Im Geist und in der Wahrheit. Und lass uns das nicht so philosophisch irgendwie denken, so irgendwie so eine abstrakte Größe, Wahrheit. Nein, ich meine Wahrheit in der Fantasie, in den Gedanken, in den Motiven, in den Plänen, in den Prioritäten des Lebens. Wahrheit. Um das geht es. In Amos kannst du lesen, das Volk Gottes in Ungerechtigkeit. Und dann beten sie Gott an. Und was sagt er? Na, wenigstens betet er mich an. Nein, er sagt, ich kann das Geplärr eurer Lieder nicht mehr hören. Hört mir auf mit dem. Es ist unecht. Ihr begeht Raub und Unterdrückung und alles. Und dann kommt er und dann wollt ihr mich anbeten. Das funktioniert nicht. Das ist, was Jesus meinte. Und in wie vielen Gemeinden ist das Alltag, dass mit in der Anbetung Männern die schlimmsten und bösesten und hässlichsten und unreinsten Filmchen und Fantasien in ihrem Kopf, in ihrer Fantasie sich abspielen, während sie die Hände heben und Lieder singen. Pornografie ist eines der schlimmsten Seuchen, die die Gemeinde lähmt. Und wenn du dir die Statistiken anschaust, fast immer aus Amerika, weil in Deutschland scheint das niemanden zu interessieren und es gibt kaum Untersuchungen darüber. Ein Großteil derer, die sonntags auf der Kanzel dienen, schauen regelmäßig Pornografie. Und das ist der Grund, warum sie nie den Mut finden, über das Thema zu sprechen. Ist ja logisch. Das bleibt sie in dem Halse stecken. Die würden rot werden und würden sagen, Hilfe, was rede ich hier und was mache ich? Also lieber weglassen. Und wie viele Menschen bestätigen mir das in ihren Gesprächen über ihre erbärmliche Gemeindesituation, in E-Mails und sagen, niemals wird in unserer Gemeinde über sexuelle Reinheit geredet. Niemals wird darüber geredet, wie schlimm Pornografie ist und vor allen Dingen, wie man da rauskommt. Wird nicht thematisiert. Und es lähmt alles. Es lähmt das Gebetsleben, es lähmt das sich erfreuen an der Gegenwart Gottes. Es lähmt das Zeugnis, es lähmt alles. Es ist so ein Räuber. So, es wird eine Reinigung geben. Erst die Läuterung und dann werden die Opfer wieder angenehm sein. Dann sind sie echt. Paulus redet von einem Gott, der die Herzen prüft. Gott, der die Herzen prüft. Ich fürchte, viele haben noch nicht einmal in ihrem Leben, obwohl sie schon Jahre Christ sind, gebetet. Ich will den Gott kennenlernen, der die Herzen prüft. Und darum bleibt alles so oberflächlich. Darum dringt das Licht nicht durch, weil wir es gar nicht haben wollen. Keine Sehnsucht nach Wahrhaftigkeit. Ja. Und Gott hat so gewaltige Verheißungen gegeben. Ich will ihnen ein Herz geben, mich zu erkennen. Jeremia 24,7. Was für ein Wort. Da sehen wir, es braucht ein Herz, eine andere Herzensqualität, um Gott zu erkennen. Das hat nichts mit Bibelstudium zu tun. Du kannst dein Leben lang Bibel lesen, fleißig deine Kapitel lesen, jeden Tag und Gott nicht einen Zentimeter näher kommen und ihn erkennen, weil er wird mit dem Herzen erkannt. Später werden wir noch auf das nochmal zu sprechen kommen. Ich bin davon felsenfest überzeugt, dass auch in Europa in naher Zukunft das Gericht kommen wird über das Haus Gottes. Ich bin davon überzeugt. Und wir werden schockiert sein, was alles offenbar wird von den großen Superstars, von denen wir gedacht haben, das sind die geistlichen Heavies und die Leiter in unserem Land. Ich möchte euch zum Schluss, hör mal, gleich am Schluss, wie schön. Ich möchte euch zum Schluss eine Prophetie vorlesen. Wer meinen Dienst kennt, weiß, ich bin mit Weitergeben oder Zitieren von Prophetien sehr, sehr sparsam, weil wir eine Inflation von Prophetien haben und selten sticht da mal eine raus, wo mein Geist sagt, das ist jetzt Gott. Selten. Aber hier ist eine Prophetie und die ist schon ziemlich alt, von 1987. Und ich glaube, dass das geschehen wird, was hier beschrieben wird. So hört bitte gut zu. Der Geist Gottes möchte euch sagen, dass der Wind des Heiligen Geistes über das Land weht. Meine Gemeinde nimmt diesen Wind nicht richtig wahr. Genauso wie ihr in diesem Land in der Regel großen Stürmen Namen gebt, habe auch ich diesem Wind meinen Namen gegeben. Der Name dieses Windes lautet dem Herrn geheiligt. Weil sie nicht verstehen, was geschieht, versuchen einige in meinem Volk Zuflucht vor diesem Wind zu nehmen. Aber wenn sie das tun, werden sie an meinem Werk nicht teilhaben können. Denn dieser Wind wurde gesandt, um jegliche Institution, die in meinem Namen erbaut wurde, in Klammern ergänze ich mal, das heißt jede Denomination, jedes Netzwerk, jede christliche Gruppierung, die in meinem Namen erbaut wurde. Wer in einer dieser Institutionen und Werke tätig ist, die meinen Namen durch ihren eigenen ersetzt haben, wird durch die Macht meines Windes niedergeschmettert werden. Diese Institutionen und Werke werden hinweggefegt werden wie ein Kartenhaus im Sturm. Dienste, die nicht in Aufrichtigkeit vor mir gearbeitet haben, werden zerbrochen werden und fallen. Gestern haben wir uns bei Tisch unterhalten über mangelnde Aufrichtigkeit, ja, wo Männer Gottes versuchen, die Gemeinde zu beeindrucken, wie vollmächtig sie sind. Und sie legen Hände auf, und wenn die Leute nicht umfallen, dann schubsen sie um, um zu zeigen, wie vollmächtig sie sind. Das ist ein Beispiel für fehlende Aufrichtigkeit. Da geht es nicht darum, Menschen zu dienen, sondern da geht es darum, guckt, wie vollmächtig ich bin. Und das ist absolut ekelhaft in Gottes Augen. Das ist nur ein Einschub von mir, das steht hier nicht. Ja? So. Werden hinweggefegt werden wie ein Kartenhaus im Sturm. Dienste, die nicht in Aufrichtigkeit vor mir gearbeitet haben, werden zerbrochen werden und fallen. Dies ist mein Wind. Doch die Menschen werden versucht sein, ihn als ein Werk Satans zu bezeichnen. Aber lasst euch nicht irreleiten, das ist mein Wind. Ich kann und werde meine Kirche in ihrem gegenwärtigen Zustand nicht tolerieren. Bitte, das ist amerikanisch. Jetzt denkt nicht beim Wort Kirche an katholische Kirche oder evangelische Kirche. Church, das sind wir. Alle, die sich nach seinem Namen nennen. Ich kann und werde meine Kirche in ihrem gegenwärtigen Zustand nicht tolerieren. Dienste und Organisationen werden erschüttert werden und angesichts des Windes zugrunde gehen. Auch wenn einige vor diesem Wind sich verstecken wollen, werden sie doch nicht entkommen. Der Wind wird eurem Leben entgegenstehen und wird alles um euch her zerbröckeln. Aber vergesst nie, dass es mein Wind ist, spricht der Herr. Mit der Gewalt eines Wirbelsturms wird er kommen und anscheinend nur Verwüstung hinterlassen. Aber das Wort des Herrn sagt, wendet euch dem Wind zu und lasst ihn euch ins Gesicht wehen, denn nur, was nicht von mir ist, wird verwüstet werden. Versteht doch, dass dies notwendig ist. Abschnitt. Ein zweiter Sturm. Seid nicht bestürzt, wenn nach diesem mein Wind noch einmal wehen wird. Habt ihr nicht gelesen, wie mein Atem über das Tal der vertrockneten Knochen wehte? Genauso wird er auch über euch hinweg wehen. Dieser Wind wird genauso mächtig sein wie der erste. Und er wird auch einen Namen tragen, das Reich Gottes. Er wird meine Herrschaft, meine Ordnung und meine Kraft mit sich bringen. Das ist so ein wichtiger Satz. Viele Leute suchen heute nach der Kraft Gottes, suchen nach Heilungen, suchen nach Zeichen und Wunder. Und wir verstehen nicht, die Zeichen und Wunder sind in der Ordnung Gottes. Statt unsere Zeit zu verschwenden, Zeichen und Wunder zu suchen, müssen wir sehen, dass wir in die Ordnung Gottes kommen. Und da sind die Zeichen und Wunder. Niemand will mehr vor den Augen der Welt sich als mächtig, als barmherzig, als heilender, als befreiender, als dämonenverjagender Gott demonstrieren als unser Gott. Niemand hat größeres Verlangen. Er hat Verlangen. Wir denken immer, wir wollen Erweckung und Herr, bitte wann und bitte mach doch. Und wir denken, wir müssen einen unwilligen Gott willig beten. Das ist absolut heidnisch. Niemand ist williger als er. Wir sind das Problem. Wir müssen ganz woanders ansetzen. Das Reich Gottes, er wird meine Herrschaft, meine Ordnung und meine Kraft mit sich bringen. Der Wind wird das Übernatürliche mit sich bringen. Die Welt wird euch auslachen angesichts der Verwüstungen des ersten Windes. Aber das Lachen wird ihnen vergehen. Denn dieser Wind wird mit Macht und Kraft Wunderdinge unter meinem Volk vollbringen. Und die Furcht Gottes wird über die Nationen kommen. Warum kommt die Furcht Gottes nicht über die Nation jetzt? Weil sie nicht über uns gekommen ist. Es fängt im Hause Gottes an. Da fängt es an. In diesen Zeiten meiner Machterweisung wird mein Volk bereit sein, spricht der Herr. Denn mit meinem ersten Sturm, den ihr jetzt seht, werde ich Stolz, Lust, Habsucht, Konkurrenzdenken hinwegfegen und ihr werdet euch am Boden zerstört fühlen. Aber habt ihr nicht gelesen, glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich Himmels? Des Himmels. Also durch meinen Geist wird mein Reich errichtet werden und offenbar werden. Aber ihr sollt auch wissen, dass manche versuchen werden, sich dem gegenwärtigen Wind zu entziehen, vom zweiten jedoch möchten sie mitgenommen werden. Diese jedoch werden auch vom zweiten Sturm hinweggefegt werden. Nur wer seinen Wind sein Gesicht dem jetzigen Wind zuwendet, dem wird erlaubt werden, sich vom zweiten Wind vorwärts zu treiben. Ihr habt euch nach Erweckung gesehnt, nach übernatürlichen Zeichen und Wundern. Ihr und eure Generation werdet sie sehen. Aber all dies kommt, wann und wie ich will, spricht der Herr. In dem Zustand, in dem die Kirche sich zurzeit befindet, wird sie kein Gefäß meiner Macht sein. Wenn sie aber sich dem Wind der Heiligkeit Gottes zuwendet, wird sie gereinigt und verändert werden, damit sie meine Herrlichkeit widerspiegeln kann. Dies ist der Anfang des Gerichts über dem Hause Gottes, aber noch nicht das Ende. Wenn der zweite Wind gekommen ist und meine Ernte eingebracht ist, dann wird das Ende kommen. Ich glaube mit meinem ganzen Herzen, dass das eine Prophetie ist, die wirklich vom Heiligen Geist ist. Und wer ein bisschen über den Zaun guckt und sieht, was in den letzten Jahren in Amerika geschehen ist, die Erschütterung, das Gericht am Hause Gottes hat begonnen. Das betrifft viele, viele Dienste, die in Amerika sehr bekannt sind, die wir hier gar nicht kennen. Wir kennen nur so ein paar große, Ravi Zacharias oder IHOP und solche Sachen. Aber ihr Lieben, da ist viel, viel mehr passiert und da passiert immer noch viel mehr. Und verborgene Dinge kommen ans Licht, eins nach dem anderen. Und entweder es wird Buße getan oder dieser Dienst ist erledigt. Und das wird hier kommen, in der Schweiz und in Deutschland. Und wenn wir vorangehen in diesem Seminar und weitere Botschaften hören, dann sehen wir, wo sind die Bereiche, wo Buße getan werden muss. Und dann können wir beten, nicht mit dem Finger zeigen, ja, die da. Nein, wir beten. Wir erbarmen uns über das Haus Gottes, das tatsächlich in Trümmern liegt. Und wir werden sehen, wie Gott antwortet. Amen. Vater, wir danken dir, dass wir in dieser Zeit leben dürfen. Und ich bitte dich, dass wir dieses Privileg verstehen. Und dass wir verstehen, unser Leben zählt. Und du zählst auf uns und du willst uns gebrauchen. Du willst uns zu dir ziehen und du willst uns Dinge lehren, von denen wir keine Ahnung haben. Und du willst, dass wir ein Herz des Erbarmens bekommen über die vielen, die dich nicht fürchten. Und dass wir beten und deinen Heiligen Geist herabflehen auf sie. Danke, dass du uns nicht aufgegeben hast, dass du uns noch nicht verworfen hast, dass du deinen Plan noch nicht verändert hast, eine herrliche Brautgemeinde zu bauen, die eine Freude sein wird für deinen Sohn. Danke, Vater. Gib uns offene Ohren zu hören, was dein Geist heute der Gemeinde zu sagen hat. Und wir wollen Schritt halten und wir wollen gehorsam Schritte gehen. Wir wollen uns verändern. Und danke für deinen Heiligen Geist. Danke für den ersten Abend heute. Und danke für das, was noch kommen wird. Und hilf uns, alles zu hören und alles zu verstehen und alles umzusetzen in echte Entscheidungen, in echte veränderte Lebenspraktiken. Danke für deine Gnade. Amen.
Amen.
Amen. Das war zum Aufwärmen der erste Teil. Morgen geht's dann weiter.